Willkommen beim Jungbleiben Altwerden, dem Podcast über die Wissenschaft des längeren Lebens und besseren Gesundheit. Mein Name ist Dr. Slaven Stekovic und ich sitze heute hier mit Dr. Sophie Hafner, einer Langlebigkeitsexpertin und Medizinerin. Worüber wir uns heute unterhalten, ist das, was am meisten zählt, nämlich wie wir länger gesund und jung bleiben und trotzdem alt werden.
Fasten, ein unglaublich spannendes Thema. Viele denken ja sofort an Gewichtsverlust oder sagen wir mal so nur an Gewichtsverlust. Aber es steckt viel mehr dahinter, nämlich auch die Zellregeneration oder das Vorbeugen von chronischen Krankheiten. Fasten hat einen massiven Effekt auf unseren Körper, wie ich finde. Und ja, was hat dich denn am Fasten so fasziniert?
Das, was ich so spannend gefunden habe beim Fasten, ist nämlich, also ich komme aus Langlebigkeitsforschung. Wir haben uns damals schon, also das ist jetzt schon mehr als 10 Jahre her, fast 15 Jahre her, haben wir uns mit dem Thema Langlebigkeit auseinandergesetzt im Labor, also verschiedene Interventionen untersucht, die sich darauf ausrichten, die Lebensspanne und die gesunde Lebensspanne zu verlängern in verschiedenen Modellorganismen, sei es Fliegen, Käfer, also einzellige Organismen oder Mäuse und auch Menschen. Und das, was richtig, richtig spannend war, ist nämlich, Fasten verlängert die Lebensspanne aller Organismen, die wir bisher kennen. Und da war sich die ganze wissenschaftliche Community einig, dass nämlich Fasten in verschiedenen Formen eigentlich die Langlebigkeitskur oder Langlebigkeitsmethode ist, was bei allen anderen, sei es NAD+, sei es Spermidin, sei es Resveratrol, Sirtuine, Telomerasen und, da streiten wir immer in der Forschung. Da gibt's die Befürworter, aber auch die Gegner davon. Beim Fasten hat man das nicht gesehen. Okay. Gerade das war das Inspirierende und das Spannende daran.
Und was ist der Effekt beim Fasten? Ist es die Autophagie, die das Recyceln, also der defekten Moleküle in der Zelle oder?
Autophagie ist in den letzten Jahren wirklich in den Vordergrund gerutscht. Allerdings muss man sagen, beim Fasten sind so viele verschiedene Effekte vorhanden in unserem Körper, dass man sie gar nicht reihen kann, welche wichtiger oder weniger wichtig sind. Also es gibt so einen Scherz unter den Langlebigkeitsforschern. Es gibt nämlich, dass das Fasten der zweitgrößte Eingriff in der menschlichen Biologie ist. Mhm. Und da kommen die Fragen, naja, was ist die Nummer 1? Und die Nummer 3 sind die Orgasmen. Also da verändert sich sehr viel im menschlichen Körper. Also das spürt man den ganzen Körper. Aber Fasten ist noch intensiverer Eingriff, noch intensivere Veränderung in unserer Biologie. Auf Platz Nummer 1 ist der Tod selbst. Also wenn dein Körper dann nicht mehr existiert, wenn wir schon sterben, dann verändern sich voll viele Sachen biologisch in unserem Körper. Gewebe wird abgebaut, die Energieproduktion hört auf und. Und gleich danach kommt das Fasten nämlich. Mhm. Und was ist das Fasten? Warum ist das so? Unsere Zellen, unser Körper benötigt Energie in verschiedenen Formen, aber in erster Linie chemische Energie. Meistens in Form von ATP, das ist ein Molekül in unseren Zellen, das die Energie produziert oder Energie speichert und weitergibt. Und dieses Molekül wird durch den Zerfall oder durch den kontrollierten Abbau verschiedener anderer Moleküle produziert. In erster Linie sind das Kohlenhydrate, also Zucker, Fette, also Lipide in der Forschung auch oft genannt, und Proteine, Eiweiße. Und wenn diese Moleküle nicht vorhanden sind, dann kommt die Zelle in einen Notstand, weil keine Energie vorhanden heißt, keine Energie für lebenswichtige Prozesse.
Recycelt.
Und dann wird recycelt, genau. Also da hat sich die Natur wirklich was überlegen müssen, weil in der Natur ist es ja nicht garantiert, dass wir zu jedem beliebigen Zeitpunkt Nahrung finden. Also weder für den Menschen noch für eine Bäckerhefe.
Das heißt, zuerst werden die defekten Moleküle recycelt, was gut ist. Wie ist das jetzt, wenn man sehr lange fastet, werden dann auch irgendwann mal die guten Moleküle unter Anführungszeichen abgebaut, verwendet für Energie? Oder?
Das kann natürlich auch passieren. Also wie die Natur das gelöst hat, ist nämlich über einen Prozess, den wir in der Biochemie, in der Forschung Molekularbiologie Ubiquitinierung nennen. kann unsere Zelle oder können alle unsere Zellen die Moleküle markieren, die schon defekt sind. Also das sind so kleine Red Flags sozusagen auf den Molekülen, Molekülen, die dann defekte Moleküle für den Abbau markieren. Mhm. Und die Moleküle schwimmen herum, bis irgendwann die Autophagie dann gestartet wird. Wenn die Autophagie dann im Gange ist, werden dann zuerst die Moleküle rausgepickt, die gerade abgebaut werden sollten oder die schon vormarkiert sind.
Und von denen hat man viele wahrscheinlich, oder? Oder kommen immer wieder neue dazu, sagen wir mal
so? Genau, genau. Also das ist nämlich also das, was in unseren Zellen oft passiert, nämlich diese Kettenreaktionen. Mhm. Ein defektes Molekül verursacht weitere Schäden und plötzlich sind es dann zwei defekte Moleküle und aus zwei werden vier und aus vier werden dann 16 und. Also das wird immer mehr und mehr. Und wenn allerdings keine defekten Moleküle vorhanden sind oder defekte Organellen, dann wird dann werden auch gesunde Moleküle abgebaut und oder die schon funktionieren. Und diese Fälle kennt man zum Beispiel aus Tumorerkrankungen. Also bei Krebs wird gezielt die Autophagie eingeschaltet, um das umgebende Gewebe abzubauen. Das heißt, die Zellen, die gesund sind, werden jetzt abgebaut, das gesunde Gewebe, um den Krebs mit Energie zu füttern. Mhm. Also diese Zellen, die gesunden Zellen, autophagieren sich zum Tode. Sie fressen sich selbst, damit die Tumoren dann wachsen können. Und das ist auch der Grund, warum die Autophagie nicht wirklich im Fokus der Langlebigkeitsforschung so lange Zeit war, beziehungsweise gar nicht so wichtig generell für die Gesundheit oder die medizinische Forschung, weil man hat sie immer aus der Krebsperspektive gesehen.
Das wissen wir. War immer der Bad Cop sozusagen.
Genau, also schon seit den 70er, 80er Jahren kennen wir das. Und erst Anfang 2000er Jahre sind wir wirklich drauf gekommen, wie toll die Autophagie ist. Also schon in den 90er Jahren hat es die ersten Autophagie-Gene gegeben, die entdeckt worden sind und die auch geklärt wurden, wie dieser Prozess funktioniert.
Da gibt es auch diesen Versuch mit oder diesen unabsichtlichen Versuch mit den Ratten, oder die vergessen wurden, irgend sowas.
Genau, genau. Also da hat alles mit dem Fasten eigentlich begonnen in der Forschung. Also das war Anfang 30er Jahre, gerade zu den Zeiten der großen Wirtschaftskrise, die es damals gab. Da wurde dann vergessen, Ratten zu futtern im Laufe eines Versuchs. Und dann haben die Wissenschaftler gesagt, ja, okay, dann schauen wir uns an, was jetzt passiert, wenn sie nicht regelmäßig gefuttert worden sind. Ein schrecklicher Versuch, muss man sagen. Heutzutage würde man das gar nicht erlauben können. Ja. Und alle haben erwartet, dass diese Tiere dann früher sterben. Was man allerdings da herausgefunden hat, ist, dass die Ratten, die nicht regelmäßig gefuttert worden sind, deutlich länger gelebt haben als die regelmäßig gefutterten Ratten. Und da haben sie sich dann alle natürlich gefragt, was ist da passiert? Und so hat alles begonnen. Aber das war immer so eher im Hintergrund. Man hat sich auf alle anderen Sachen fokussiert, nur nicht auf die Ernährung und den Stoffwechsel. Teilweise auch, weil in den 50er Jahren zum ersten Mal die DNA-Struktur aufgeklärt wurde. Und also auf der Universität in Cambridge. Dafür ging dann ein Nobelpreis und man hat sich erwartet, die Gene werden alle Erkrankungen aufklären. Wir werden alle Erkrankungen besiegen. Ich habe jetzt vor kurzem gelesen, Mark Zuckerberg hat gerade auch dasselbe von der künstlichen Intelligenz behauptet. Mit der künstlichen Intelligenz werden wir alle Erkrankungen besiegen. Mhm. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren, weil dasselbe Spiel haben wir mit Bakterien gespielt und Infektionserkrankungen, mit Genetik und genetischen Erkrankungen. Fasten sollte auch alle Erkrankungen heilen. Irgendwann in 10, 20 Jahren werden wir wissen, das funktioniert auch nicht. Die KI wird es auch nicht sein. Wir brauchen Kombination, Multidisziplinarität. Das, was dann passiert ist, ist, die Forschung ist weiter so gelaufen, allerdings nicht mehr so stark im Fokus. Und dann Anfang 2000er, aus welchem Grund auch immer, kam dieses Thema Langlebigkeit, Fasten, also gerade periodisches Fasten, wieder in den Vordergrund. Da sind einige amerikanischen Kollegen dafür auch verantwortlich, mit denen ich auch arbeiten dürfte. Also zum Beispiel Luigi Fontana, Walter Longo, David Sinclair hat auch in diesem Bereich viel gemacht. Und natürlich hier im Lande, also gerade an der Karl-Franzens-Universität in Graz, hat Professor Frank Madeo, mein Doktorvater, recht viel zu diesem Thema geforscht. Und irgendwann, also ist dieses Thema so prominent geworden, dass mittlerweile alle oder viele Menschen periodisches Fasten, Intermittent Fasting in verschiedenen Formen als die Langlebigkeitsmethode kennen. Und plötzlich kommen wir drauf, hier im Lande gibt's einen Haufen verschiedener Fastenklöster, die nach Buchinger oder welchen anderen Methoden Fastenkuren durchführen, die auch positive Effekte haben. Also hier in Österreich gibt es eigentlich, und auch in Deutschland, gibt es schon eine langjährige oder eigentlich jahrzehntelange Erfahrung mit dem Fasten im medizinischen Bereich. Und das ist jetzt gerade auch eine richtig gute Quelle für weitere Forschungsprojekte, für weitere Ideen. Wie können wir die Praxis mit der modernen Molekularbiologie verbinden? Was kommt da raus? Und wie können wir die Zukunft damit auch gestalten?
Super spannend. Gibt es da bestimmte Methoden zum Fasten? Also würdest du sagen, da gibt es jetzt eine spezielle Methode des Fastens, wodurch die Langlebigkeit beeinflusst wird, die Autophagie? Und wie ist das? Man stellt sich der Körper auch um. Also
dadurch, dass das Fasten so eine große Veränderung unserer Biologie ist, können wir mit dem Fasten verschiedene Sachen erzielen. Das eine ist Gewichtsverlust. Aber wir können durch das Fasten, wie du eh schon erwähnt hast, verschiedene chronische Erkrankungen vorbeugen oder sogar auch reduzieren, deren Symptome. Und da ist es wieder die wichtigste Frage, was will ich mit dem Fasten erzielen? Möchte ich abnehmen, sind meistens eher die drastischen Formen des Fastens die, die die schnellsten und die besten Effekte erzielen. Zum Beispiel das Alternate Day Fasting, bei uns eher als 10-in-2 bekannt. Diese Diät ist so gestaltet, diese Fastenform, dass man an einem Tag isst und an dem nächsten Tag gar nichts isst. Mhm. So einen Einsertag, an dem gegessen wird, hat man, und dann gleich danach einen Nullertag, an dem gar nichts gegessen wird. So, du stehst auf und machst deinen Tagesablauf und gehst schlafen, ohne was gegessen zu haben. Und ohne irgendwelche Kalorien in Form von Säften, Milch, was auch immer, zu dir zu nehmen. Und diese 2-Tages-Zyklen werden dann hintereinander einfach wiederholt. Das wird dann ein neuer Lebensstil. Das war auch das Thema meiner Doktorarbeit damals, als ich auf der Karl-Franzens-Universität war. Und wir haben damals die weltweit größte Studie an gesunden Personen mit dem periodischen Fasten durchgeführt. Und was wir herausfinden konnten, ist nämlich diese Diät, diese Ernährungsweise kann zu Verbesserung verschiedener Gesundheitsparameter führen bei gesunden Menschen, was das Schwierigste ist. Also wenn zu mir jemand kommt, der 2 Packerl Zigaretten am Tag raucht und 1 Liter Schnaps trinkt, der Person helfe ich leicht, weil lass es weg und dann geht's ja gleich besser. Eine gesunde Person, wenn sie durch die Tür einspaziert, der ist schwierig zu helfen, weil die machen eh schon so viel richtig. Mhm. Und dann die Kleinigkeiten zu finden, ist sehr schwierig und die Effekte sind manchmal moderat, manchmal kann man auch viel tun, aber es ist richtig, richtig schwierig in so großen Studien, wo du hunderte Menschen untersuchst, wirklich mathematisch, statistisch signifikante Effekte zu erzielen. Und das war verblüffend, nämlich, dass wir in dieser Studie, also die wurde dann 2019, meine Doktorarbeit, veröffentlicht, das war verblüffend, dass wir dann Parameter wie Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei gesunden Menschen verbessern konnten. Mhm. Das hat man sich nicht erwartet. Man hat erwartet, vielleicht wird es weniger Fettdepots im Körper geben oder Energiestoffwechsel, vielleicht schlägt man kurzer, länger, keine Ahnung. Mhm. Aber da haben wir dann wirklich sehr, sehr starke Effekte gesehen. Das ist 10-in-2. Also für diese starken Effekte schnell abnehmen, weil das schaffst du durch 10-in-2 sehr gut und durch drastische Methoden.
Und Training, habe ich gehört, soll man trotzdem fortführen. Also ich habe gemerkt, dass viele Leute sagen, naja, wenn ich faste einen Tag, dann kann ich sonst nichts machen, dann kann ich nicht trainieren. Aber das ist ja eigentlich falsch, weil Krafttraining ist ja eigentlich gut. Was meinst du dazu?
Das war auch eines der Ergebnisse unserer Studien, nämlich die Menschen nehmen wirklich gut ab mit dieser Methode. Und ähnlich wie bei anderen Fastenmethoden, sei es kalorische Restriktion, wo du dann an die 80% deines Tagesbedarfs runterkommst und dann dabei bleibst in deiner Kalorieneinnahme. Also wir sprechen nicht wirklich vom Fasten, sondern einer hypokalorischen Ernährung. Aber auch bei der kalorischen Restriktion siehst du ähnliche Effekte. Nämlich 2/3 vom Körpergewichtsverlust kommen durch den Fettabbau zustande und 1/3 ziemlich konsequent durch die Literatur, ohne dass man jetzt irgendwas am Training verändert, dass mehr Aktivität kommt. 1/3 ist durch den Abbau von Muskelgewebe entstanden. Mhm. Und man könnte sich überlegen, naja, jetzt habe ich Muskeln abgebaut, die kann ich wieder aufbauen. Nur wenn man zum Beispiel mit gewissen Patientengruppen arbeitet, die eh schon Probleme mit der Muskelmasse haben. Also die Menschen, die stark übergewichtig sind, haben meistens auch einiges an Muskeln aufgebaut, weil sie müssen diese ganze Masse sich rumbewegen. Aber zum Beispiel Patienten, die immobilisiert sind, die lange sitzen, liegen im Bett und aufgrund ihrer Erkrankungen sich nicht bewegen können, deren Muskelmasse ist schon von Anfang an sehr gering. Und wenn da Muskeln abgebaut werden, das kann ganz schlecht werden. Mhm. Gerade zum Beispiel bei Tumorerkrankungen, Menschen, die in die Kachexie reinfallen, für die kann das fast fatal sein, das, was dabei passiert. Und gerade deswegen ist eigentlich nicht nur ein Training, sondern eigentlich ein Muskelaufbautraining während des Fastens so wichtig, weil da kannst du auch dann deinem Körper das Signal geben, das, was wir brauchen.
Man will weiterleben sozusagen.
Einerseits das auf alle Fälle, aber unser Körper ist auch gescheit. Der schaut sich an, was brauchen wir, was brauchen wir nicht. Das, was ich nicht brauche, wird zuerst abgebaut. Wir können uns an die Red Flags in der Zelle erinnern. Genauso ist es auch mit unserem Gewebe. Also die nicht verwendet werden. Und Muskel kann man abbauen, weil die sind nicht überlebenswichtig. Denkt sich der zumindest kurzfristig. Ja. Wenn sie nicht gebraucht werden, werden sie abgebaut. Wenn sie aber gebraucht werden, dann kriegt unser Körper dieses Signal, Moment mal, das wird regelmäßig verwendet. Wir müssen das behalten, gleich wie ein Herz, gleich wie Hirnmasse und. Und dann wird bevorzugt Fettgewebe abgebaut. Und da kann man diesen Muskelverlust deutlich verlangsamen, was dann auch voll praktisch ist, weil dann verliert man noch mehr Fettgewebe in der Zeit.
Und das ist eine Motivation, weil ich weiß nicht, ich will keine Muskel verlieren. Es tut nur dann so leid drum.
Ja, und wenn man sich zum Beispiel die Experten aus den USA anschaut, also der Experte im Langlebigkeitsbereich, Peter Attia, der hat jetzt ganz stolz vor ungefähr einem Jahr gesagt, mit dem periodischen Fasten macht er gar nichts mehr, weil die Nutzen, die schon bewiesen sind, die Nutzen, die es gibt, stehen nicht dafür, dass man Muskelmasse verliert, weil also, und da hat er schon recht. Langlebigkeitsmedizin oder Lebensverlängerung ist grundsätzlich die Medizin der Muskelmasse, des Muskelaufbaus und Erhalts, weil unsere Muskeln sind nicht nur für die Bewegung da und gut in einem Club auszuschauen, sondern die sind auch eigentlich unser größtes Stoffwechselorgan. Und wenn unser Stoffwechsel nicht funktioniert, dann gehen ganz viele Sachen schief. Und der Tier hat deswegen aufgehört, zum Beispiel mit seinen Fastendiäten. Nur das, was wir aus den Daten ganz klar sehen, ist, dass es wohl möglich ist, die Muskelmasse zu erhalten beziehungsweise diese Effekte zu vermeiden, indem man gezieltes Training macht. In der Phase ist es dann schon eher schwierig, zusätzliche Muskelmasse aufzubauen, wenn man schon sehr viel hat, wenn man ein gewisses Equilibrium erreicht hat. Aber zumindest den Muskelabbau kann man vermeiden. Und aus meiner Sicht zahlt sich trotzdem aus, regelmäßig zu fasten, gerade für die meisten Menschen, die ein bisschen Probleme mit Übergewicht haben, die eigentlich Masse abbauen sollten. Für die zahlt sich das Fasten schon aus in verschiedenen Formen, sei es kalorische Restriktion, die laut der Definition eigentlich nicht in das Fasten reinfallen sollte, oder 16-8-Diäten, also am 16 Stunden wird gefastet, 8 Stunden am Tag kann man Nahrung zu sich nehmen. Das ist auch eine sehr gängige Methode. Leichte Abwandlung davon 20-4, 20 Stunden gefastet, 4 Stunden Nahrungsaufnahme. Aber es gibt zum Beispiel 5+2 Diät, also die ist in Großbritannien sehr bekannt. Und diese ist durch den Dr. Michael Mosley ganz bekannt geworden, der leider letztes Jahr verstorben ist. Nicht, weil er ungesund war, sondern er ist auf einer griechischen Insel mitten in der Hitze spazieren gegangen,
Hitzeschlag, oder?
Hitzeschlag ist falsch abgebogen und ein paar Tage später haben sie ihn gefunden, ohne Wasser, ohne irgendwas, bei 42 Grad. Sonntag war ein unglaublich gesunder Mann. Mhm. Und er hat diese 5+2 Methode so stark etabliert, hat BBC Dokumentationen dazu gemacht und ist eigentlich ein ganz berühmter Arzt in dieser Branche gewesen. Und Michael hat diese Methode verbreitet an 2 Tagen in der Woche, wird wirklich eine sehr niedrigkalorische Diät eingenommen, also 300 bis 500 Kilokalorien. Mhm. Also du kennst dich mit der Ernährung aus. Ja. Das ist eigentlich
sehr wenig. Ja.
Also ein Suppchen mit ein bisschen Wasser drin, nur das war's. Also nicht, also gerade, dass man etwas gegessen hat und ein bisschen die Hormonlevels und Zuckerlevels im Körper neutralisieren kann. Das 2 Tage die Woche und 5 Tage die Woche wird dann normal gegessen. Das ist zum Beispiel auch eine sehr gute Diät, um abzunehmen und auch Herzgesundheit zu verbessern, Blutgefäße zu stärken. Demenzrisiko wird auch gesunken. Und das Coole ist, bei all diesen verschiedenen Formen kriegst du sehr, sehr, sehr ähnliche Effekte. Wobei es gibt also Methoden, die besser zu den Anwendungen passen, wie zum Beispiel also 10-2, 5+2 zum Abnehmen besser, 16-8, 20-4 sind eher besser geeignet für Personen, die einfach Gesundheit erhalten wollen, beziehungsweise auch für Personen, die einen niedrigen Blutdruck haben, zum Beispiel.
Die sollten dann eben ganz spezielle Methoden eigentlich anwenden, weil da ist Fasten jetzt nicht unbedingt so ideal.
Richtig, richtig. Ja. Und meine Erfahrung war, ich habe 10-2 jahrelang praktiziert, also am längsten am Stück waren es 9 Monate, jeden 2. Tag gegessen. Und meine Erfahrung damit war, dass mein Sozialleben darunter ziemlich gelitten hat. Dann hat deine Woche 3 bis 4 Tage, an denen du was essen und trinken kannst, also außer Wasser und Kaffee. Und deswegen bin ich dann auch auf andere Fastenformen umgestiegen. Mein primäres Ziel war nämlich, meinen Blutdruck zu regulieren. Also das beschreibe ich auch in meinen Büchern, nämlich ich habe einen angeborenen Bluthochdruck. Das ist bei uns in der Familie normal.
Ein Gendefekt, oder?
Woran es genau liegt, also ich nehme an, es ist irgendein Gendefekt, was genau da los ist, beziehungsweise welche genetische Komponente dazu führt, kann ich jetzt nicht sagen, aber bei uns in der Familie ist das wie Guten Morgen sagen, also dass man einen Beruf hat. Also wirklich grenzwertig, nichts Erregendes. Aber nichtsdestotrotz habe ich das dann also von meiner Mom diagnostiziert bekommen, habe es dann auch behandelt mit Medikamenten, mit gewissen Nebenwirkungen. Und diese Nebenwirkungen haben schon meine Lebensqualität verändert. Und irgendwann durch eine Anregung von einem Freund bin ich dann dazu gekommen, Medikamente abzusetzen, Fasten auszuprobieren. Und das hat wirklich so gut wie die Medikamente funktioniert.
Welche Fastenmethode hast du da am Anfang benutzt, um den Blutdruck zu regulieren?
10-2. 10-2. Mhm. Also das, was wir auch im Labor untersucht haben, das habe ich auch bei mir angewendet und das hat super funktioniert. Nur mit der Zeit, wie gesagt, soziales Leben hat darunter gelitten. Also die ersten paar Jahre war ich ein typischer Wissenschaftler, immer im Labor, also da hat man kein soziales Leben oder wenig davon. Ein Scherz. Aber grundsätzlich wollte ich dann irgendwann mal doch etwas noch
bisschen
Spaß haben, wobei ich auch heute immer wieder gefragt werde, ob ich heute was esse oder nicht, weil passiert relativ oft, dass ich einen Fastentag habe. Ich habe meine Fastentage dann reduziert, immer geschaut, okay, wann kann ich noch die Effekte bei mir sehen, ohne dass ich jetzt diesen großen Effekt auf meinen Lebensstil habe. Bei mir funktioniert das super, wenn ich einen Tag in der Woche das Essen auslasse. Also einen Tag
komplett
auslassen. Damit kann ich in den meisten Fällen meinen Blutdruck gut unter Kontrolle halten. Natürlich, das, was ich auch gesehen habe, Fasten mit Reisen und manchmal
schwierig,
Das, also du kommst schon leicht in eine Immunsuppression. Dein Körper braucht Essen, um mit Stress umzugehen. Also Vitamin C, Vitamin E, Antioxidantien werden benötigt. Und wenn dein Körper diese nicht parat hat, dann dann kann es schon leichter kommen, dazu kommen, dass gewisse Effekte entstehen. Mhm. Deswegen bei den Reisen verzichte ich meistens auf das Fasten. Wenn ich zu viel reise, dann vergehen manchmal auch die Wochen ohne Fasten und dann geht mein Blutdruck wieder auf. Mhm. Aber es ist nichts, was man dann nicht wieder neutralisieren kann. Also es funktioniert jetzt schon seit Jahren. Manchmal besser, manchmal schlechter, aber im Grunde genommen lebe ich ohne Nebenwirkungen, ohne Medikamente jetzt schon seit guten 10 Jahren.
Jetzt weiß ich, dass bei manchen Menschen das Fasten nicht den Blutdruck regulieren kann. Weiß man da, woran das liegt, warum das bei denen nicht funktioniert?
Da wurde vor wenigen Jahren auch eine Studie dazu veröffentlicht, nämlich das, was wir wissen, ist, dass Fasten gerade den systolischen Blutdruck senken kann, also den oberen Wert bei der Blutdruckmessung. Und egal, welche Studie man sich anschaut, 20-25% aller Probanden sprechen darauf nicht an. Mhm. Das haben wir auch in unseren Studien in Graz damals gesehen. Und vor wenigen Jahren kam eine Studie raus, die zeigen konnte, es liegt nämlich daran, welche Form also von Immunsystem man hat, also welche aktiven Immunzellen sind vorhanden, deren Zusammensetzung und in erster Linie nämlich das Mikrobiom im Darm entscheidet darüber, ob wir mit einer Blutdrucksenkung aufs Fasten antworten oder nicht. Mhm. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Mikrobiom beschäftigt, dann findet man heraus, nämlich dass 80% unserer Immunzellen im Darm sind, weil gerade da die ganzen eindringlichen Bakterien, Pilze und zu Hause sind, weil wir sie über die Nahrung hineinkommen. Und unser Immunsystem wird eigentlich von unserem Darm und von unserem Mikrobiom reguliert. Also dass diese zwei zusammenspielen, weiß man eh schon länger. Und man sieht es gerade beim Fasten nämlich.
Das stellt sich um, ja.
Es stellt sich um. Und da hat man gesehen, gewisse Arten von Bakterien sind dafür verantwortlich, dass unser Körper dann plötzlich auf das Fasten mit der Blutdrucksenkung antwortet. Und wenn man sich genau diese Bakterien anschaut, dann sieht man, dass die meisten von denen eigentlich in eine dieselbe Gruppe, was deren Stoffwechsel zumindest betrifft. Also nicht, dass deren Spezies betrifft, aber deren Stoffwechsel hineinfallen. Und das sind verschiedene Bakterien, die Buttersäure produzieren, beziehungsweise Salze der Buttersäure. Die Buttersäure, also das ist eine kurzkettige Fettsäure, 4-Kohlenstoffatome, Butyric Acid im Deutschen genannt, und die ist die Vorstufe von verschiedenen Ketonkörper. Und Ketonkörper kennt man dann wieder, also wenn man sich mit der Biochemie-Medizin beschäftigt hat, nämlich aus dem Fettstoffwechsel, wenn Fette abgebaut werden oder Fettsäuren abgebaut werden, dann werden Ketonkörper produziert als Energieträger.
Wie bei der Low-Carb-Diät, oder?
Genau. Und unter anderem beim Fasten. Also unser Körper, in erster Linie unsere Leber, produziert diese Ketonkörper und futtert damit die wichtigsten Organe, und das sind Herz, Gehirn und die Muskeln, damit sie weiter funktionieren können, wenn wenig Nahrung vorhanden ist. Mhm. Und unsere Bakterien können über diese kleinen Moleküle auch mit unseren Organen kommunizieren und somit auch die Funktion des Körpers regulieren. Und das war super spannend, weil mit dieser Erkenntnis ist man dann auch auf die Idee gekommen, naja, was machen wir dann mit diesen 20-25% der Menschen, die auf das Fasten mit einer Blutdrucksenkung nicht antworten? Mhm. Und da gibt es mittlerweile schon Methoden, wie man zum Beispiel über Präbiotika und Probiotika die Darmflora verändern kann, damit wir mehr von den Bakterien, die wir für diese Antwort bräuchten, im Körper haben, damit wir aus einer in Medizin genannten Non-Responder, also einer Person, die auf die Therapie nicht anspricht, in diesem Fall auf das Fasten nicht anspricht, wie wir aus einem Non-Responder den Responder machen. Eine Person, die jetzt plötzlich wieder oder zum ersten Mal sogar bei manchen auf das Fasten mit einer Blutdrucksenkung
reagiert.
Genau. Und das ist super, super spannend, weil da sehen wir, wie wir eigentlich auch personalisiert bei den Personen reingehen können. Ja. Nämlich auch beim Fasten ist es wichtig zu wissen, was will ich erreichen, was habe ich vor mir, mit welcher Biologie hat man zu tun, in welcher Phase, weil das ist auch sehr dynamisch, das verändert sich mit der Zeit. Und das ist auch super spannend zu sehen wieder, wie diese ganzen Messungen, wie diese ganzen Untersuchungen eigentlich uns helfen, den menschlichen Körper besser zu verstehen.
Individuell verstehen eigentlich.
Genau. Und wirklich einzelnen Personen auch zu helfen. Das finde ich super spannend.
Jetzt haben auch sehr viele Leute zum Beispiel Zöliakie oder sonstige Darmerkrankungen. Wie ist es da? Also kann man sagen, auch das Fasten hilft auch diesen Leuten, also sozusagen sich zu regenerieren von innen, vom Immunsystem?
Dazu gibt es auch ersten Studien, die darauf einen Hinweis geben, dass es auch da helfen könnte. Die Datenlage ist nicht einmal annähernd so gut wie zum Beispiel was Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, was Demenz betrifft, was Stoffwechselerkrankungen betrifft, weil da, also das sind die größten Forschungsprojekte, die größten Themen in unserer Gesellschaft, mit denen wir zurzeit zu kämpfen haben. Und man muss sich auch überlegen, Fasten per se kann man schwierig verkaufen. Und das ist natürlich auch einer der Argumente, warum relativ wenig, also immer noch viel mehr als vor 10, 15 Jahren, als wir damals mit dieser Forschung begonnen haben, aber immer noch sehr relativ wenig Geld in die Fastenforschung hineingeht. Und dann beschäftigt man sich mit den großen Krankheitsgruppen. Es ist jetzt nicht so, dass uns jetzt die Pharmakonzerne Steine in den Weg schmeißen. Das ist nicht unbedingt der Fall. Aber zumindest gezielte Förderungen bleiben teilweise aus. Wobei es auch schon die ersten Fälle hier gibt. Also zum Beispiel Novo Nordisk, ein Unternehmen aus Dänemark, das berühmt worden ist mit der Ozempic-Spritze, aber eigentlich schon sehr lange in dem Markt von Diabetes und Stoffwechselerkrankungen unterwegs ist, arbeitet auch an solchen Sachen. Also die beschäftigen sich auch mit Ernährung, mit Bewegung als Risikofaktoren oder die Risikosenker für Stoffwechselerkrankungen. Die investieren hier und da schon Geld in solche Forschung, aber auch viele andere Pharmakonzerne. Nur nichts im Vergleich zu zum Beispiel Stammzellforschung oder anderen Methoden, die man etwas leichter kommerzialisieren kann.
Was ich super spannend finde, ist die Sache mit den Ketonkörpern. Also im Grunde ist ja dann auch Low Carb extrem gut eigentlich für den Körper, außer man macht es so, dass man kaum mehr Kohlenhydrate isst und man isst nur mehr Fleisch und Fett. Also ich glaube, ich weiß nicht, was du davon hältst, aber ich glaube, das ist auch eher nur auf eine gewisse Zeit begrenzt gut im Vergleich zum Fasten, was man eigentlich, wie du es schon machst, seit Jahren, also jahrelang machen kann, oder?
Low Carb per se ist nichts Schlimmes, beziehungsweise die ketogene Diät, also bei der man Ketonkörper eigentlich im Körper produziert. Grundsätzlich sind solche Diäten schon phasenweise absolut gut. Langfristig würde ich sie eher bedenklich ist vielleicht ein starkes Wort, aber ich sehe sie nicht als Diäten, die für langfristige Anwendung sinnvoll sind. Bei manchen Menschen wegen ihrem gesundheitlichen Zustand sind sie dann schon zu empfehlen, aber für die meisten Menschen mit einem normalen Stoffwechsel ist es eher eine Phase, bei der man dann zum Beispiel Fett abbauen möchte, deswegen verstärkt auf den Fettstoffwechsel umschalten will und den Körper dabei unterstützt. Und es ist auch wichtig zu betonen, dass gerade wenn wir Kohlenhydrate vermeiden wollen, dann meiden wir auch oft Obst und Gemüse, weil Pflanzen bestehen aus Kohlenhydraten. Also Kohlenhydrate sind nicht nur Zucker, so wie wir ihn kennen.
Oder Brot, sondern eben auch in Gemüse oder in Obst.
Richtig. Und bei Pflanzen haben Kohlenhydrate, gerade diese langen, komplexen Kohlenhydrate, eine ganz andere Rolle. Das sind die Strukturelemente einer Pflanze. Die halten die Pflanze zusammen.
Und das ist man auch länger satt.
Dann ist man länger satt, so Ballaststoffe, genau. Und komplexe Kohlenhydrate sind eigentlich die Hauptmasse einer Pflanze. Und viele Menschen unterscheiden nicht zwischen den komplexen und einfachen Kohlenhydraten. Die einfachen Kohlenhydrate.
Da schießt der Zucker rauf und genau dann wieder runter.
Genau, also Zucker rauf, dann wird Insulin produziert, damit dieses ganze Zucker aufgenommen wird im Körper, dann wird es aufgenommen und dann bleibt Insulin da und fragt sich, was soll ich jetzt wieder tun? Ja. Und dann kriegen wir wieder Hunger, weil Unser Körper braucht es. Bei den komplexen Kohlenhydraten ist diese Aufnahme deutlich langsamer. Und das ist dann auch das, was erstens unseren Stoffwechsel besser reguliert. Und auch wenn wir die nehmen, bleiben wir länger satt. Und sie sind gut, sie liefern gute Energie für unseren Körper. Und indem wir Pflanzen und Gemüse, also Pflanzen, Gemüse und Obst essen, kriegt unser Körper auch sekundäre Pflanzenstoffe rein. Und das sind unsere Mikronährstoffe, das sind unsere Vitamine, das sind unsere Mineralien, die davor kommen und viele andere Stoffe, die wir jetzt so in erster Linie nicht ansprechen. Aber zum Beispiel die ganzen Antioxidantien, zum Beispiel das Resveratrol oder andere Substanzen, die unseren Körper unterstützen, ohne dass wir das wirklich groß mitbekommen.
Super spannend. Also ich muss sagen, ich bin jetzt echt motiviert zum Fasten und zum Trainieren, weil ich will keine Muskeln verlieren.
Ja, also grundsätzlich ist das wirklich wichtig zu beachten. Und natürlich, es gibt auch gewisse Personengruppen, die auf das Fasten verzichten sollten. Zum Beispiel Kinder, außer die sind wirklich extrem übergewichtig. Wir haben das Thema auch angesprochen, Tumor, Krebserkrankungen. Da ist es auch wirklich sehr wichtig, das mit dem Arzt abzusprechen, wirklich zu kontrollieren. Und es gibt noch ein paar andere Erkrankungen beziehungsweise andere Personengruppen, die das Fasten vermeiden sollten. Zum Beispiel Personen mit der Geschichte von Essstörungen, weil es da schon kritisch sein kann. Beziehungsweise es kann einen Triggereffekt haben. Aber grundsätzlich ist das Fasten für viele wirklich zu empfehlen. Kann viele Sachen gut unterstützen, aber ist nicht Ersatz für die moderne Medizin. Das auf keinen Fall. Und ja, also ich glaube, damit kommen wir zum Ende. Ein Thema, das wir heute schon angerissen haben, Ketonkörper, sind ein super spannendes Thema, auch was Gehirngesundheit betrifft, Demenzerkrankungen. Darüber werden wir in einer von unseren kommenden Folgen sprechen. Und da laden wir alle unsere Zuhörer ein, Fragen zu stellen auf Instagram, LinkedIn, Facebook, überall, die wir dann in einer der nächsten Folgen dann aufnehmen.
Auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Jung bleiben, alt werden. Der Longevity-Podcast mit Dr. Slaven Stekovic. Dieser Podcast wird gesponsert von Aeterna, the future of longevity. Mehr auf aeterna.health.